Ja, Kinder, mir bleibt die Spucke weg. Mir fehlen die Worte. Das habt ihr super gemacht. Das habt ihr wirklich super gemacht. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an all die, die sich wochenlang bemüht haben, um das alles einzustudieren. Eure Geduld mit den Kindern, ihr Kinder, eure Geduld mit euren Trainern. Ja, das war wirklich super. Ihr habt uns mit eurem Anspiel schon eine wichtige und fantastische Botschaft verkündet. Und für euch alle die, die ihr jetzt zuhört, es kann durchaus sein, dass ihr jetzt das ein oder andere zum zweiten oder gar zum dritten Mal hört. Aber wir haben ja eine so tolle Botschaft zu verkünden an diesem Weihnachtsfest. Da kommt es auf einer oder zweimal oder dreimal sagen gar nicht an. Im Gegenteil, in der Wiederholung, so sagen die Pädagogen, liegt der Lerneffekt. Manuel hat schon gesagt, der Prophet, ich habe erforscht, es war vor 750 Jahren, du sagst vor 700 Jahren, um 50 Jahren streiten wir uns nicht. Aber vor langer, langer Zeit hat der Prophet das alles bereits verkündet. Und ich will mit der Predigt an diese ganze Botschaft, auch die, die ihr jetzt uns verkündet habt, ein wenig anknüpfen. Der Prophet sagt, da kommt einer. Da wird ein Sohn geboren von der Jungfrau oder von einer Jungfrau, je nach Lesart. Und dieser Sohn, den wird diese Jungfrau Immanuel nennen. Ja, wir haben das jetzt schon von euch gehört und ihr habt uns das auch bereits mitgeteilt, was dieser Name bedeutet. Es ist nun oft genug gesagt worden, Immanuel, Gott mit uns. Nun wird uns im Alten Testament schon oft berichtet, dass Gott mit vielen Personen gewesen ist. Er war mit Isaak, das lesen wir gleich im ersten Buch der Bibel. Er war mit Josef, da kommt das sogar öfters vor, dass gesagt wird, Gott war mit ihm, Gott war mit Josef. Er ließ ihm alles gelingen. Gott war mit Josua. Gott sagte ihm, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du auch gehst. Selbst mit Ismael, der ja aus der Ungeduld und aus dem Ungehorsam Abrahams entstanden ist, selbst mit Ismael war Gott. Und mit allen diesen und mit noch viel, viel mehr Leuten war Gott. Aber niemals so, dass man ihn hätte sehen können. Er war bei ihnen, hat ihnen geholfen, hat sie aus vielen notvollen Situationen herausgeholt. Aber Jesaja sagt, da ist eine Jungfrau, da wird eine Jungfrau schwanger und wird einen Sohn gebären. Da kommt also einer in die Welt, auf die Welt. Dieser Gott mit uns wird sichtbar. Er lebt, er schreit. Ich finde das toll, dass wir heute Morgen so viele kleine Kinder hier haben, lauter Christkindchens. Ja, die schreien, die hört man, die kann man anfassen, mit denen kann man, die kann man knuddeln, die kann man berühren. Da wird einer lebendig. Und der Engel, der das dem Josef verkündet, sagt, jetzt eben, Moment, jetzt heute geschieht das. Jetzt wird diese Verheißung wahr. Ist euch aufgefallen, auch euch Kinder, ist euch aufgefallen, dass der Engel dem Josef und der Maria sagt, sie sollen ihn Jesus nennen? Der Prophet hat doch gesagt, sie wird ihn Immanuel nennen. Und der Name Jesus, der wird jetzt übersetzt und heißt, der Herr ist Rettung. Die Engel haben den Hirten unmissverständlich gesagt, heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Wie passt das zusammen? Hat Gott vergessen, was er vor 700 Jahren gesagt hat? Nein, nein, nein. Gott ist keiner, der da sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Übrigens mal nebenbei für alle, die mit diesem Spruch nichts anzufangen wissen und nichts mit anfangen können, das soll ein Ausspruch vom ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen sein, von Konrad Adenauer, und steht seitdem so ein bisschen für die Aussagen der Politiker. Klammer zu. Also Gott ist nicht so einer, der sagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Der vergisst nichts. Das passt schon zusammen, dass der verheißene Immanuel, als er endlich auf die Welt kommt, den Namen Jesus bekommt. Ich will jetzt keine großen theologischen Ausführungen darüber machen, wie das zusammenpasst oder nicht. Ich für mich stelle den Zusammenhang wie folgt her. Gott war mit Abraham, er war mit Isaak, er war mit Josef und mit vielen anderen. Und dieser Gott mit uns, der Immanuel, der soll auf diese Welt kommen, um seine Geschöpfe zu retten. Er ist der Retter, der sein Volk erretten wird von seinen Sünden. Als er auf diese Welt kommt, ist sein Name Jesus. Der Herr ist Rettung. Und das ist Jesus, und dass in Jesus Gott selbst auf diese Welt kommt, hat genau der gleiche Prophet ebenfalls vorhersagen dürfen, beziehungsweise vorhersagen müssen. In Jesaja im Kapitel 63, da wird gesagt, er sprach, fürwahr, mein Volk sind sie, Söhne, die nicht trügerisch handeln werden. Und er wurde ihnen zum Retter in all ihrer Not. Nicht Bote oder Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Der ein oder andere, der mich kennt, der weiß schon, dass das einer meiner Lieblingsverse ist. Und er kennt auch schon meinen Kommentar zu diesem Lieblingsvers. Ich sage immer wieder, die Rettung der Menschheit hat Gott zur Chefsache erklärt. Er selbst hat sich darum gekümmert. Nicht Bote, noch Engel. Er selbst hat sie gerettet. Gott wird Mensch. Kann man das fassen? Um das ein wenig verständlich zu machen, will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Da ist ein Vater mit seinem Sohn. Nehmen wir mal an, der Vater ist Straßenbaumeister oder Straßenbauingenieur. Er will seinem Sohn zeigen, wo er demnächst eine wichtige, große, breite Straße bauen wird. Und so kommen sie in den Wald, durch den diese Straße führen soll. Dort muss alles diesem Straßenbau weichen. Bäume, Sträucher, alles. Und da entdeckt der Sohn, nennen wir ihn mal Paul, da entdeckt er einen ansehnlichen Ameisenhaufen. Was wird mit den Ameisen hier passieren, fragt Paul seinen Vater. Ja, sagt der Vater, die müssen auch der Straße weichen. Mit denen geht es zu Ende. Aber das müssen wir ihnen doch sagen. Wir müssen sie doch warnen, erwidert Paul aufgeregt. Ja, sein Vater lächelt. Ihnen sagen? Wie wollen wir denn den Ameisen sagen, dass es mit dem Wald und mit ihrem Ameisenhaufen zu Ende ist? Paul versucht auf verschiedene Art und Weise den Ameisen auf die drohende Gefahr hinzuweisen, sie aufmerksam zu machen. Aber alles hilft nichts. Die Ameisen verstehen seine liebevollen Bemühungen nicht, im Gegenteil. Sie empfinden sie als Bedrohung oder sogar als Angriffe. Nach einer Weile meint er leise, wahrscheinlich müsste ich eine Ameise werden, damit sie verstehen, was ich ihnen sagen will. Der Vater sah ihn fragend an. Dann sagt Paul, ich müsste ganz klein werden, einer von ihnen sein und in ihrer Welt leben. Ja, der Vater nickt nachdenklich, das wäre wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Aber ob sie dann glauben würden, dass du mein Sohn bist und dass du weißt, was mit dem Wald und mit ihnen geschieht? Man müsste es versuchen, sagte der Junge. Ja, man müsste es versuchen, nickte der Vater. Was dem kleinen Paul unmöglich war, nämlich eine Ameise zu werden, das hat Gott gemacht. Er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Er wurde ganz klein, einer von uns. Er, der in der Herrlichkeit beim Vater im Himmel war, der in grenzenlosen Dimensionen lebte, außerhalb von Zeit und Raum. Dieser Gott zwängt sich in eine Gebärmutter, durch einen engen Geburtskanal und begibt sich in die Beschränktheit der Menschheit. Paulus drückt das im Brief an die Philipper wie folgt aus. Habt diese Gesinnung, die in euch, die auch in Christus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Ja, Gott wird Mensch. Er verlässt den Himmel und zieht um. Vom Himmel auf die Erde. Das ist der erste Punkt. Gott zieht um. Ja, und dieser Umzug hat tatsächlich stattgefunden. Er ist uns gut überliefert in historischen Dokumenten. Ein Arzt, ein Wissenschaftler hat alles sorgfältig recherchiert und es einem guten Freund geschrieben. Und dieser Bericht liegt uns heute noch vor. Es ist das Evangelium, das Lukas geschrieben hat. Wie Paulus das der Gemeinde in Philippi mitteilte, haben wir gerade gehört. Hätten wir das Gott zugetraut? Welche Vorstellungen haben wir von Gott? Hätten wir ihm das zugetraut, dass er einmal selber auf die Erde kommen wird, um sich seiner Geschöpfe anzunehmen? Dass er in den Schmutz und in den Dreck dieser Welt kommt? Nicht so sehr in den physischen, in den tatsächlichen Dreck und den Schmutz, sondern mehr in den psychischen, in den seelischen Dreck, in die Sünde, in die Unterdrückung, in den Krieg, in die Vertreibung, in all dieses Elend und in all diese Not. Wo in aller Welt gibt es einen Gott wie diesen? Alle anderen Wesen, die sich Gott nennen oder nennen lassen, thronen irgendwo auf irgendwelchen hohen Bergen, auf dem Olymp oder sonst wo, oder in Tempeln mit goldenen Dächern, während um diese Tempel herum die Menschen verhungern. All diese Götter kümmern sich einen Dreck um die Menschen. Im Gegenteil, wenn die nicht spuren, ihnen nicht Opfer und Gaben darbringen, drohen sie mit Dürre, mit Missernte, mit Hunger, mit Sturm, Zerstörung, Krankheit und Leiden. Wo in aller Welt gibt es einen Gott wie der Gott der Juden und der Christen? Den lebendigen, wahren Gott, der sich seiner Geschöpfe annimmt und der seine Geschöpfe liebt. Gerhard Ter Stegen hat das im 18. Jahrhundert in einem Liedvers wie folgt ausgedrückt. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die ganz sich als Liebe nun zeiget. Gott wird ein Kind, träget und hebet die Sünd, alles anbetet und schweiget. In einer Behindertenwerkstatt, in einer Behinderteneinrichtung besprach man dieses Thema. Man hatte den Kindern versucht zu veranschaulichen, dass Gott ja eigentlich alles hatte, was er wollte. Er war sich selbst genug. Er nennt sich El Shaddai, das heißt der Vollkommene, der sich selbst Genügende. Er brauchte nichts. Er hatte alles. Er wurde von Engelwesen bedient, lebte in einer Umgebung, die wir uns im Traum nicht vorstellen können. Und man fragte diese Kinder nun, was könnte Gott gefehlt haben, dass er zu uns auf die Erde kam? Nach einer längeren Pause und Stille und des Nachdenkens meinte dann ein Mädchen, er wollte unsere Herzen haben. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Gott klopft an. Ja, dieser Gott ist auf die Erde gekommen und sucht nun eine Wohnung. In einem der Herzen, die ihm noch fehlen. Er will nicht außen vor der Türe stehen bleiben. Er will höchstpersönlich in dein Leben kommen. Gott klopft an. Hast du dir schon mal vorgestellt, was passieren könnte, wenn Gott in dein Leben kommt? Das wäre doch der Hammer, oder? Wenn Gott in deinem Leben wirken könnte, in deine Sorgen, in deine Krankheit, in deine Kämpfe, in deine Streitigkeiten, in den Zoff mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Nachbarn, dem Ehemann, der Ehefrau, der Schwiegermutter oder der Kinder. Mir ist heute bei der Vorbereitung eine Begebenheit eingefallen vor vielen Jahren. War ich in einem Gremium tätig, wo man sich gelegentlich getroffen hat und da war ein Kollege dabei aus Südhessen. Und den musste ich irgendetwas fragen. Ich habe irgendeine Telefonnummer gehabt, habe da angerufen und da war das ein bisschen komisch. Ich habe dann rausgekriegt, ich hatte seinen Vater dran. Gut, er hat mir die Nummer vom Sohn gegeben und als wir uns wieder getroffen haben, dann habe ich ihm gefragt, so, es tut mir leid, dass ich da deinen Vater belästigt habe. Ja, ich habe irgendwie die falsche Nummer gehabt. Mein Vater, sagt er, mit dem rede ich nicht mehr. Nur noch vor Gericht. Das hat mir damals so leid getan. Kinder, die mit ihrem Vater nur noch vor Gericht reden. Wäre das nicht toll, dass Gott in so ein Leben kommt, in diesen Zoff, der in der Familie da besteht? Du weißt eigentlich ganz genau, dass da was nicht in Ordnung ist und willst deshalb Gott außen vor lassen. Es geht ihn nach deiner Meinung eigentlich gar nichts an. Er soll sich da raushalten aus diesem Streit. Du willst das selbst erledigen, du willst das selber in Ordnung bringen. Aber wie lange versuchst du das schon und ohne Erfolg? Warum? Weil du es alleine versuchst, weil du mit im Spiel bist. Und du bist ja auch nicht besser als dein Nachbar. Du kämpfst mit den gleichen Schwächen wie deine Schwiegermutter. Und du bist auch ein sündiger, fehlbarer Mensch. Wie toll wäre das, wenn Gott in deinem Leben wirken könnte. An allen Fronten unseres Lebens, an der Vorderfront und an der Rückfront, am Eingang und am Ausgang, klopft Gott an und will einziehen. Und nun hörst du, heute die Botschaft der Engel auf den Feldern in Bethlehem. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Okay? Lasst uns all zum Kripplein eilen, seht das Wunder, das geschah. Heut will sich der Himmel teilen, Gott wird Mensch, Halleluja. Haben wir am Anfang gesungen. Eines meiner Lieblingsweihnachtslieder. Da muss ich immer mit den Emotionen kämpfen, wenn ich das singe. Das singt sich gut, das hört sich gut an. Spricht uns das auch alles an? Glauben wir das? Dummes Zeug, Religiöse Träumerei, spottet der Zweifel. Alles nur Tradition, murmelt die Gewohnheit. Zu schön, um wahr zu sein, seufzt die Resignation. Und wenn es doch möglich wäre, fragt die Sehnsucht. Gott klopft an. Wie kann das funktionieren? Wie kann ich Kontakt mit dem Kind in der Krippe bekommen? Wie das bei den Hirten auf dem Feld oder den Magiern aus Babylonien, den Weisen aus dem Morgen der Fall war. Ihr Lieben, wir wissen das nach Weihnachten, nach diesem ersten Weihnachten, von dem wir eigentlich gar nicht wissen, wann das wirklich stattgefunden hatte. Dass nach diesem Weihnachten die Geschehnisse, die Geschichte mit diesem Kind weitergeht. Die Menschen hatten sich von Gott losgesagt. Sie wollten sein wie er. Sie wollten von ihm nichts mehr wissen und verfielen in ihrer menschlichen Weisheit, in Torheit und in Sünde. Und daraus gab es keinen Weg zurück zu Gott. Kein Opfer, kein Lösegeld, keine gute Tat, keine Religion konnte irgendeine, nicht die kleinste Sündenschuld tilgen. Der Psalmist war sich dessen bewusst, als er schrieb im Psalm 49, niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für seine Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig. Unmöglich, zu kostbar. Kein Lösegeld, nichts, nichts reicht aus. Aber der Psalmist kennt den Lösungsweg. Ein paar Verse weiter im gleichen Psalm schreibt er, Gott aber wird meine Seele erlösen von der Gewalt des Scheols. Er ist der Einzige, der das kann. Und so machte sich Gott auf, den Menschen zu erlösen. Er wurde ein Mensch. In Jesus ist Gott selbst Mensch geworden. Der Hebräerbrief schreibt, Gott hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn oder durch den Sohn. Er, der Herr Jesus, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wann? Nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Wir haben die Frage gestellt, wie kann das funktionieren, dass wir Kontakt zu diesem Kind in der Krippe bekommen, von dem wir jetzt wissen, dass es der Mensch gewordene Gottessohn war und ist. Und das ist der dritte und letzte Punkt. Gott fordert Einlass in dein Leben. Lass Gott in dein Leben kommen. Wie das geht? Johannes weist uns in seinem Evangelium klar den Weg. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind nicht automatisch Kinder Gottes oder Gotteskinder. Egal, wie wir glauben, diesen Status erlangen zu können oder erlangt zu haben. Eine Kollegin, wir sprachen da mal drüber, dann sagte sie, wir sind da alle Gotteskinder. Sag ich, nee. Wir sind Geschöpfe Gottes, aber nicht automatisch seine Kinder. Nur die, die ihn aufnehmen, denen hat er Macht gegeben, Kinder Gottes zu heißen. Um Gottes Kind zu werden, müssen wir ihn in unser Herz aufnehmen. Und wie das geht, hat auch Johannes wiederum festgehalten in seinem Evangelium. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Bin ich bereit, diesen Retter bei mir einziehen zu lassen? Bin ich bereit, alles, was mir wichtig erschien und Halt versprach, loszulassen und mich auf dieses Glaubenswagnis einzulassen? Bin ich bereit, alle meine Anstrengungen, Gott zu gefallen, aufzugeben. Und allein seine Rettungstat am Kreuz als für mich geschehen anzuerkennen? Glaube ich seinem Wort? Dann wird Weihnachten für dich zum Wendepunkt in deinem Leben. Dann ist heute für dich der Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Amen.